Ja, wie heißt es da, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Was für ein schöner Ausdruck, so waren sie, die ersten Christen. Und welche Gedanken kommen euch dabei, wenn es heißt, ein Herz und eine Seele? Welche Bilder vielleicht im inneren Auge? Ich habe mal so ein bisschen im Internet geguckt und bin auf folgende Bilder gekommen, die da Joel mal kurz zeigt. Also heutzutage sind ja so Katzenvideos oder so ähnliches halt immer so modern. Ganz schön schnuckelig, nicht wahr? Ein Herz und eine Seele. Also so waren sie die ersten Christen und so sollten wohl auch wir sein, oder? Nun, Bibelkenner wissen, dass das mit dem ein Herz und eine Seele, kannst du es wieder zur Seite tun, ja, dass es mit dem ein Herz und eine Seele nicht bedeutet, dass es bei den frühen Christen ganz ohne Konflikte abgegangen wäre. Da gab es theologische Diskussionen, um das Wort Streitigkeiten zu vermeiden. Da gab es Eifersüchteleien, wer denn der vollmächtigere Prediger sei. Es gab die einen, die konnten besser mit den anderen. Und es gab Situationen, in denen man entschieden hat, dass es besser ist, wenn zwei unterschiedliche Wege gehen. Doch ich behaupte, trotzdem hat uns dieses Wort von der Gemeinschaft der ersten Christen als ein Herz und eine Seele etwas zu sagen. Und ich möchte es in drei Punkten entfalten. Erstens, die Gemeinde ist ein Geschenk Gottes. Zweitens, die Gemeinde ist zugleich eine Aufgabe für uns. Und drittens, das Miteinander zeigt sich insbesondere beim Umgang mit dem Thema Geld. Erstens, die Gemeinde ist ein Geschenk Gottes. Glaube ist individuell, aber nicht nur individuell. Wir kommen von Pfingsten her. Was passiert da? Menschen werden von der Predigt von Petrus in ihrem Herzen berührt. Zunächst mal ganz persönlich, individuell. Und sie fragen, was sollen wir tun? Die Antwort, sie sollen Buße tun und sich auf den Namen von Jesus taufen lassen zur Vergebung der Sünden. Das ist diese Beziehung einzugehen, das Vertrauen ganz auf Jesus zu setzen. Diese jeweils individuelle Entscheidung hat aber Folgen, die weit über das Persönliche hinausgehen. Also nicht nur so, mein Herr Jesus und ich. Wie heißt es da, Apostelgeschichte 2, sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das heißt, der Heilige Geist führt die Menschen nicht nur zum Glauben, sondern eben auch zur Gemeinschaft, zur Gemeinde. Nun, wie schnell neigen wir dazu, jeder prüfe sich selbst, schlecht über Gemeinde zu reden. Sonderbare Heilige sind das. Da sind Leute dabei, das glaubst du gar nicht. Und in der Kirche, da haben sie die große Klappe und draußen sind sie auch nicht anders als die anderen. All das kennen wir, oder? Und an jedem dieser Vorurteile mag ja auch was dran sein. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, Gemeinde ist ein Geschenk Gottes. Das macht Gemeinde besonders. Und wer sich als Christ nicht in eine Gemeinschaft integriert, vielleicht weil man sich selbst so als viel heiliger empfindet als die anderen, der lebt nicht so, wie uns das die Bibel von diesen ersten Christen berichtet. Und ich würde sogar so weit zu gehen und sagen, kein Christ kann auf Dauer ohne verbindliche Gemeinschaft leben. Wir bekennen im Glaubensbekenntnis, wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. An die Gemeinschaft der Heiligen, die, wie es dann im folgenden Satz im Glaubensbekenntnis heißt, die Vergebung der Sünden nötig hat. Was für eine große Weisheit, die nur in diesen kleinen wenigen Sätzen im Glaubensbekenntnis drinsteckt. Wir glauben an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Und danach kommt noch die Vergebung der Sünden. Interessant, oder? Das uns hoffentlich auch hilft, uns vor Hochmut, vor geistlicher Hochmut zu bewahren. Nun, warum ist verbindliche Gemeinschaft, warum ist Gemeinde so wichtig? Weil Gott sie uns geschenkt hat, A, für unser Miteinander in der Gemeinde als Christen und B, weil er sie uns geschenkt hat als Zeichen für die Welt. Was bedeutet Gemeinde für das Miteinander der Christen? Paulus schreibt an die Philipper: Ist nun bei euch, und das können wir auch alle hören, ist nun bei uns. Ermahnung in Christus ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Das klingt ja alles wie dieses Herz und eine Seele. So machet meine Freude vollkommen und seid eines Sinnes, habt gleiche Liebe, seid einmütig und einhellig. Wie leicht driften Christen ab, wenn sie nicht Ermahnung in Christus oder den Trost der Liebe haben. Wie wichtig ist es, sich gemeinsam von den Gaben des Heiligen Geistes beschenken zu lassen, die sich ja gegenseitig ergänzen sollen und eben nicht die einen über die anderen stellen. Und ja, auch daran sollen wir etwas merken, wie wir mit unterschiedlichen Meinungen umgehen. Einmütig heißt nicht, zumindest ist es meine feste Überzeugung, dass alle einer Meinung sind, sondern dass wir trotz verschiedener Meinungen, in politischen oder was auch immer Fragen, ein Herz und eine Seele sein können. Und das wiederum hat dann Auswirkungen auf die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es heißt einmal, seht, wie lieb sie einander haben von diesen ersten Christen. Oder denkt daran, wie Jesus im hohen priesterlichen Gebet, das wir im Johannesevangelium lesen können, betet. Da betet er für die Einheit der Christen, damit die Welt glaube. Also erstes Fazit, lasst uns nicht schlecht von Gemeinde reden. Gemeinde ist Geschenk Gottes und darum Grund, Gott zu loben und zu preisen. Zweitens, Gemeinde ist zugleich auch eine Aufgabe. Macht meine Freude vollkommen. Das haben wir gerade im Philipperbrief von Paulus gehört. Macht, Imperativ, Aufforderung. Die Gemeinschaft, von der hier die Rede ist, fällt nicht nur vom Himmel. Nochmal, sie fällt in gewisser Weise tatsächlich vom Himmel. Sie wird vom Heiligen Geist gestiftet und ist wichtiger Bestandteil für das Reich Gottes. Das war ja unser Punkt 1. Aber es geht eben auch um unser Mittun. Jeder von euch weiß, zum Beispiel in Gemeinschaft wie in der Familie oder am Arbeitsplatz, die kann man positiv oder negativ prägen. Man kann aufbauend reden oder man kann sehr aktiv dazu beitragen, dass die Stimmung in den Keller geht. Und ich glaube nicht, jetzt bezogen auf die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen, dass wir uns damit rausreden können, ach, wenn Gott es will, dann macht er das alles schon. Wir müssen ja nur dann irgendwie beten, das wird dann schon irgendwie. Mir ist in den Tagen, als ich über diesen Bibeltext nachgedacht habe, ein Wortpaar in den Sinn gekommen. Ein Wortpaar, das Theologen gerne verwenden, um unsere Stellung zu Gott zu beschreiben. Das ist Zuspruch und Anspruch. Zuspruch und Anspruch. Wir leben vom Zuspruch Gottes und unterliegen zugleich dem Anspruch Gottes auf unser Leben. Was bedeutet das? Nun, niemand von uns kann sich den Frieden mit Gott selbst erarbeiten. Da können wir noch so gute Werke tun, können uns noch so sehr abrackern. Nein, dass wir vor Gott gut dastehen, ist allein sein Geschenk. Wir sind, wie es der Epheserbrief schreibt, aus Gnade errettet worden, durch den Glauben. Und das nicht aus uns. Gottes Gabe ist es. Sein Zuspruch. Sein Ja-Wort steht über unserem Leben. Und damit fängt überhaupt erst die Möglichkeit zum Glauben an. Zugleich aber hat der allmächtige Gott, der Schöpfer, der Erlöser, einen Anspruch auf unser Leben. Paulus, der im Römerbrief in vielen Kapiteln von der Erlösung durch Christus spricht, also von diesem gigantischen Zuspruch Gottes. Schreibt dann im 12. Kapitel: Ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber gebt zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Vollkommene und Wohlgefällige. Eigentlich müsste ja klar sein, dass der Zuspruch Gottes, sein Ja-Wort für mich und der Anspruch Gottes auf mein Leben, dass das zusammengehört. Doch ich habe manchmal den Eindruck, dass wir da ein bisschen aus der Balance geraten können. Die einen mehr so und die anderen mehr so. Ich sage jetzt mal sehr überspitzt, nur um den Gedanken deutlich zu machen. Die einen, die kuscheln sich in den Sessel der Gnade, wollen ständig nur hören, wie sehr sie geliebt sind, suchen sich alle wunderbaren Aussagen der Bibel für unser Leben heraus und kommen gar nicht mehr aus dem Sessel heraus. Und die anderen, auch hier überspitze ich, bitte seht mir das nach, die wissen natürlich, dass sie mit ihren Werken nichts zur Erlösung beitragen können. Aber sie wollen auf keinen Fall etwas falsch machen, wollen Gott nicht kränken, womöglich mal mit irgendeiner Sünde, sondern nur das tun, was er will. Und merken gar nicht, wie sie vor lauter Hummeln im Hintern, vor lauter Aktionismus in eine Gesetzlichkeit fallen, die sie theologisch selbstverständlich weit von sich weisen würden. Das ist überspitzt, ich weiß. Aber ich möchte damit etwas deutlich machen. Denn was ich über das persönliche Glaubensleben gesagt habe, gilt oft auch für das Leben in der Gemeinde. Das sind die einen, die können gar nicht genug Zuspruch bekommen, während sich andere verausgaben. Ich glaube, wir bräuchten manchmal in der Gemeinde den geschwisterlichen Rat an die einen. Schau mal, du weißt jetzt so viel von der Gnade Gottes, von seiner Liebe für dich. Jetzt sollte sich das auch wirklich mal im Miteinander in der Gemeinde ausdrücken. Und andere wiederum brauchen den geschwisterlichen Rat. Du, das ist toll, dass du dich so engagierst. Aber ich glaube, diese Aufgabe, die solltest du jetzt nicht noch zusätzlich übernehmen. Auch das ist Ermahnung in Christus und Trost der Liebe. Und warum sage ich das? Weil Gemeinde eben nicht nur Geschenk, sondern auch eine Aufgabe ist, die Gott uns anvertraut. Und das beginnt im Miteinander der Gemeinde und geht dann weiter mit den Aufgaben für diese Welt. Ich sage das an dieser Stelle ein bisschen abstrakt, weil über die Frage, was in der Gemeinde konkret dran ist, was da konkret dran ist, immer wieder im Gebet gefragt werden muss. Aber dass zu jeder Gemeinde Aufgaben von Mission und Diakonie gehören, so wie in der Apostelgeschichte vielfach berichtet, das muss meines Erachtens klar sein. Drittens gehört zum Miteinander dieser Umgang mit dem Geld. Dass der Umgang mit Geld ein wichtiges Thema in der Bibel ist, das haben wir heute schon im Evangelium gehört. Die Geschichte von diesem reichen Mann, der in der Hölle landet, und vom armen Lazarus, der nach seinem Tod in Gottes Nähe ist. Die gefällt uns, die wir mehr so zu dem reichen Teil der Menschheit gehören, vielleicht nicht ganz so gut. Und auch mit den Berichten von der Gütergemeinschaft der ersten Christen haben wir wahrscheinlich schon ein bisschen zu kämpfen. Zweimal berichtet Lukas davon, schon im Kapitel 2, alle aber, die gläubig waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Auch verkauften sie Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem einer in Not war. Ist das nun eine Aufforderung, dass wir alle ins Kloster, in eine Kommunität gehen sollen? Ist es gar ein kommunistisches Ideal? Nun, wie bei anderen Bibelstellen auch, haben wir diese in Bezug zu setzen zu anderen, um uns vor Einseitigkeiten zu schützen. Es gab ja auch in der Geschichte mal so das Gefühl, dass die Christen in den Klöstern so die besseren Christen sind, bis die Reformation deutlich gemacht hat, dass der Gottesdienst in allen Formen des Lebens stattfindet. Also, die Bibel achtet das Eigentum, denkt an die 10 Gebote. Und das, was wir in unserem Text hören, galt, da müssen wir nur die Briefe im Neuen Testament lesen, nicht für die gesamte junge Kirche. Manche Ausleger meinen sogar, dass die Gütergemeinschaft auf Dauer nicht gut funktioniert hat, dass sich manche in die Hängematte gelegt haben, weil sie ja wussten, sie wurden von anderen versorgt. Und dass sich darauf möglicherweise auch der Hinweis von Paulus bezieht, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Aber wir dürfen es uns auch nicht zu bequem machen, diesen Hinweis nicht zu schnell zur Seite schieben. Was will uns die Bibel, was will uns Gott damit sagen? Zu der jungen Jerusalemer Gemeinde gehörten Menschen aus der gesamten Welt. Das Ganze war ja kurz nach Pfingsten geschehen. Was war damals? Die Menschen, Juden, waren extra zum jüdischen Schavuot-Fest gekommen und hatten dort die Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt. Sie hatten Jesus als den Messias erkannt. Und jetzt blieben sie in Jerusalem, wenn sie irgendwie konnten, in dieser Gemeinschaft der Christen, um eben in der Apostellehre zu bleiben, miteinander zu beten und so weiter, wie wir schon gehört haben. Aber für diese Verlängerung ihrer Shavuot-Feierlichkeiten hatten viele gar nicht geplant. Der Heilige Geist kommt ja manchmal ein bisschen unerwartet. Das soll ja selbst bei Urlaubern passieren, nicht nur in Corona-Zeiten, dass man irgendwo mal strandet und dann länger bleibt, als man muss oder dachte. Also hier lag damals in Jerusalem eine echte Notlage vor. Und man wollte die jungen Christen ja auch nicht sofort nach Hause schicken, sondern sie eben stärken in der Gemeinschaft. Also hier ist eine sehr konkrete Notlage und die rührt die Jesus-Nachfolger in Jerusalem an. Zum Beispiel den Barnabas, von dem wir gerade gehört haben. Was heißt es für uns? Nun, für Einzelne kann es durchaus bedeuten, dass sie, wie es Jesus einmal zu einem jungen, reichen Mann sagt, alles verkaufen und ihre Habe den Armen geben. Warum? Weil sie spüren, dass ihr Herz so sehr am Geld hängt, dass sie davon gar nicht loskommen. Es gibt dazu auch Beispiele aus unserer Zeit. Aber auch wenn Gott uns das nicht so konkret nahelegt, gilt für uns alle: Das Geld, das Gott uns anvertraut, ist dazu da, damit etwas Gutes geschieht. Und das wiederum beginnt in der Gemeinde. In landeskirchlichen Gemeinden sind wir ja etwas zurückhaltend, was das Thema Aufrufe zu Spenden angeht. Zu abschrecken sind die Beispiele aus manchen Freikirchen, bei denen um das Spenden so ein riesen Tamtam gemacht wird. Nur Vorsicht, wir sitzen dank der Kirchensteuer auf einem ziemlich hohen Ross. Und indem wir wenig über das Geld reden, aus meiner Sicht viel zu wenig, und über unseren Umgang mit dem Geld, vernachlässigen wir einen wichtigen Bereich in unserem geistlichen Leben. Für die ersten Christen war das Geben selbstverständlich. Und zwar nicht, weil es eine religiöse Pflicht gewesen wäre, sondern weil es Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber Gott war. Es ist interessant, dass im ganzen Neuen Testament der Gedanke des sogenannten Zehnten, der aus dem Alten Testament kommt, nicht aufgegriffen wird. Ich persönlich halte den Gedanken, dass man den zehnten Teil seines Einkommens so als Maßstab nimmt für Spenden, Unterstützung der Gemeinde, Missionare und so weiter, den halte ich für sehr hilfreich. Aber der Grundgedanke des Neuen Testamentes ist: so wie Gott mir, so ich dir. Im Miteinander, in der Liebe und auch im Umgang mit dem Geld. Ich zitiere noch einmal aus dem Philipperbrief. Da heißt es: ein jeglicher, egal wo wir stehen, ein jeglicher sei so gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, nahm es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wart gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das mag jetzt ein bisschen krass sein, wenn ich das hier vergleiche, aber wir haben es mit einem Gott zu tun, der nicht krampfhaft das Seine festhält, wie wir es häufig tun, aus Angst, wir könnten irgendwie zu kurz kommen, sondern ein Gott, der aus Liebe zu uns alles gibt, alles. Seinen eingeborenen Sohn, damit wir leben. Und das ist der Grund für unsere Freigebigkeit. Nicht eine Regel, so gut sie sein mag. In welcher Form ihr gebt, das sei euch überlassen. Heute sammeln wir hier sehr konkret für den Gemeindebus. Mag abstrakt klingen, ist aber eine sehr konkrete Form eines, ich sag's mal so altmodisch, Liebesdienstes. Weil mit diesem Bus Menschen, gerade Ältere, zu Gemeindeveranstaltungen fahren können. Übrigens auch missionarisch sehr attraktiv, finde ich, weil wir ja auch einen guten Bibelvers drauf haben. Wir leiden als Gemeinde in diesen Tagen wie so viele andere unter einem massiven Spendeneinbruch. Und gleichzeitig sind die Aufgaben höher, zum Beispiel für die Verbreitung der Gottesdienste über das Internet. Dazu gehören Menschen, die das tun, aber dazu gehört auch Geld, mit dem wir die entsprechenden Anlagen kaufen. Ich könnte euch noch viele Bereiche, viele Aufgaben hier in der Paul-Gerhardt-Kirche nennen, für die ihr spenden könnt und aus meiner Sicht auch sollt. Aber auch darüber hinaus gibt es viele wichtige Aufgaben, die ohne unsere finanzielle Hilfe nicht realisiert werden können. Denkt an Evangelisationsveranstaltungen wie Pro Christ, denkt an Hilfe für Menschen in Not, Unterstützung zum Beispiel von Humedica. Denkt an die kleine messianische Gemeinde hier in München. Und. Ich bin immer wieder begeistert, dass die Freunde von der Agape-Gemeinschaft, die ja freitagabends hier Gottesdienste machen, in den Gottesdiensten in der Regel nicht für sich sammeln, sondern für andere, zum Beispiel für das christliche Radio. Sie machen damit deutlich, dass wir auch als Gemeinde bei allen eigenen finanziellen Bedürfnissen die anderen nicht vergessen. Um nochmal zusammenzufassen, die Geschichte der ersten Christen lehrt uns, wie sehr wir Gemeinde schätzen dürfen, weil sie ein Geschenk Gottes ist, ein Geschenk des Heiligen Geistes. Gemeinde ist zugleich eine Aufgabe, an der wir mitarbeiten dürfen, indem wir in der Lehre der Apostel bleiben und Kraft auftanken, aber auch indem wir uns an den Aufgaben der Gemeinde beteiligen. Und dazu gehört drittens auch unser finanzieller Einsatz, nicht als religiöse Pflicht, sondern als Antwort auf Gottes Liebe, der uns zuerst geliebt hat. Vielleicht habt ihr beim Hören irgendwie ein Thema gehabt, wo ihr sagt, da könnte ich noch ein bisschen Schubkraft durch den Heiligen Geist gebrauchen. Und dafür möchte ich jetzt einfach beten. Herr, du siehst an jeden Einzelnen von uns, auch an den Fernsehern, an den Computern, dort, wo wir vielleicht Gemeinde eher als lästig empfinden oder die anderen als komisch. Herr, schenk uns neu dieses Bewusstsein, dass Gemeinde dein Geschenk ist und dass wir deshalb groß darüber reden dürfen. Und dort, wo wir einseitig geworden sind, in so einem Tun oder Hören, da hilf uns, dass wir die Balance wieder richtig bekommen. Und zeig uns auch, was wir konkret mit unserem Geld Gutes tun dürfen. Ohne darunter eine Pflicht zu sehen, die uns bedrücken soll, sondern einfach in Dankbarkeit für dein großes Handeln an uns. Wirke du. Amen.